Ja, auch meinerseits nochmal frohe Weihnachten, gesegnete Weihnachten. Danke für das passende Lied. Das ist auch mein Gebet. Und unser Gebet sollte sein, dass Gott jetzt zu uns redet durch sein Wort. Das Thema hat Jakob eben schon genannt. Jesus kam, um zu bleiben. Er ging, um wiederzukommen. Jesus kam. Auch dieser junge Mann, 16-jähriger junger Mann, kam vor 45 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Mit Lufthansa aus dem Flughafen Moskau nach Frankfurt. Als ich damals in Moskau in diesen Flieger stieg, veränderte sich bei mir alles. Im Flieger war noch eine weitere Familie und wir wurden dort offiziell begrüßt mit diesen Worten. Zwei Familien kommen zurück nach Hause in das Land ihrer Väter. Und dann gab es einen Applaus. Um uns den Start in Deutschland etwas einfacher zu machen, wurde dort im Flieger der Hut rumgegeben und eine Spende angesammelt. Ich habe die Tage Vater nochmal gefragt, wie viel Geld das denn damals war. Und das waren 1200 deutsche Mark von den Passagieren, die damals im Flieger waren. Bevor wir in Frankfurt gelandet sind, hatten wir schon jeder so ein Geldpolsterchen von 600 Mark. Ein Begrüßungsgeschenk. Neben mir saß ein älterer Mann und er kriegt das mit, dass ich auch zu dieser Gruppe gehöre. Und dann wollte er unbedingt wissen, wo ich denn herkomme genau. Und hat dann eine Karte gehabt, sagt er, zeigen Sie doch mal, wo kommen Sie her? Und ich dann auf eine Karte gesucht, Altaigebiet, Sibirien, Slawgorod. 60 Stunden entfernt bis nach Moskau sind wir damals 2,5 Tage praktisch mit der transsibirischen Eisenbahn nach Moskau gefahren. Daraufhin machte er sein Geldbeutel auf, zog er sein Portemonnaie und gab mir so ein Geldstück. 5 deutsche D-Mark. Ich wusste damals nicht, was soll das jetzt? Ist das viel oder ist das wenig? Ob ich damit einen Kaugummi kaufen kann oder ein Fahrrad? Ich war ganz begeistert. Und ich glaube, meine Geschwister, Jakob, du wusstest davon noch nicht. 5 D-Mark gehörten mir. Wow, ich war glücklich. Hättest du mir die Hälfte weggenommen, glaube ich. Mein Vater, der im Krieg aus Deutschland nach Russland verschleppt wurde, erzählte uns viel Positives über seine Erfahrungen hier in Deutschland. Und natürlich nur Gutes. Er wollte uns Familie mitnehmen und wollte uns begeistern für Deutschland. Und ich war begeistert und ich war ganz gespannt, was uns hier in Deutschland erwartet. Im Laufe der Zeit habe ich aber auch einiges an Negatives festgestellt. Nicht nur positive Dinge. Dort in Russland wurden wir Fritzen und Faschisten genannt. Hinter uns wurde gerufen, Heil Hitler, dann geht doch dahin, wo ihr hergekommen seid. Und irgendwann mal hier in Deutschland hörten wir, ihr Iwans, ihr Russen, geht doch wieder zurück, wo ihr hergekommen seid. Nicht alles war positiv. Ich denke dann an eine Familie, die enttäuscht und frustriert wieder zurückgekehrt sind. Sie hatten andere Vorstellungen, sie waren falsch informiert, sie waren überrascht und reisten wieder ab. Natürlich war das für die kommunistische Propaganda damals ein gefundenes Fressen gegenüber dem Westen. Und in der Zeitung stand dann groß, hätten wir das alles gewusst, was uns in Deutschland erwartet, wären wir nie ausgereist. Jesus kam auf diese Erde, war Jesus seine Auswanderung auch eine Enttäuschung? Wusste er, was ihn erwartet? oder war er überrascht? Wusste er von dem Chaos, in das er hineingeboren wurde? Denken wir doch nur mal an die vielen Kinder da, die von dem König Herodes in Bethlehem umgebracht wurden. Natürlich war er nicht überrascht. Jesus war gut aufgeklärt von seinem Vater. Und das fasziniert mich an Weihnachten. Obwohl Jesus genau wusste, was auf ihm drauf zukommt, kommt er trotzdem. Oder soll ich sagen, weil er es wusste, deswegen kam er? Er kam nicht, um etwas Besseres hier zu bekommen, sondern um etwas Besseres zu bringen. Er kam, und das ist ja die Weihnachtsbotschaft, um uns Frieden zu bringen, um Frieden zu schaffen. Er kam, um Hass abzubauen. Jesus Christus, Gottes Sohn, kommt als kleines, wehrloses und verletztes Baby zu uns auf die Erde. Und diese Nachricht, das feiern wir zu Weihnachten. Das sollten wir auch gebührend feiern. Und vielleicht nicht nur an Weihnachten dran denken, sondern immer wieder sollte es uns bewusst sein. Aber das ist Weihnachten. Obwohl er ganz Gott war, war er aber auch ganz Mensch. Er war jemand, der sehr genauso empfunden hat wie wir Menschen. Freude, Trauer, Schmerz. Er hatte Emotionen. Wir lesen, dass er weinte. Wir lesen, er war innerlich bewegt. Es jammerte ihm, als er die vielen Menschen sah, die umherirrten wie Schafe ohne Hirten. Und da heißt es doch, wörtlich übersetzt, da drehte ihm sich der Magen um, weil er es nicht zusehen konnte, wie die Menschen ohne Hirten umherirrten. Jesus wurde von Menschen geliebt, aber auch gehasst. Ja, so wie heute halt auch es sehr oft ist. Und wenn du auch von Menschen enttäuscht wurdest, von Menschen nicht verstanden dich fühlst, sogar vielleicht gehasst, dann bist du bei Jesus in guter Gesellschaft. Er versteht dich jedenfalls. Und deswegen kam er. Und trotzdem hat seine Geburt, sein Leben und Tod eine Bedeutung von einer größeren Tragweite. Seine Geburt und Tod am Kreuz hat Ewigkeitswert. Sein Kommen war kein Aufstieg, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Abstieg. Die Tage habe ich mal mit jemandem gesprochen, der erzählte, dass er sich gerade in eine andere Firma bewirbt. Und wir sprachen über seinen Job. Er sagte, ja, habt ihr wenig Arbeit jetzt gerade in der Corona-Zeit? Oder warum suchst du was Neues? Ja, sagt er, bin da schon 5, 6 Jahren. Das gefällt mir ganz gut, die Arbeit macht Spaß, aber ich habe da keine Möglichkeit aufzusteigen, Karriere zu machen. Ich habe da meine Ausbildung gemacht, da werde ich so bleiben. Er bewirbt sich gerade an einer Stelle, die 50 bis 60 Kilometer weit weg ist, sagt er, ich fahre das, aber dort bin ich gleich Projektleiter und die Besoldung ist auch ganz anders. Ich möchte einen Aufstieg in meinem Berufsleben haben. Jesus kam. Und das war eher für ihn ein Abstieg. Ihm ging es nicht, um Karriere zu machen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und dieser Gedanke ist mir, ja, sehr sympathisch. Das wertet das Geburtstagskind noch mehr auf. Er kam, um uns Menschen zu dienen. Okay, Jesus kam nicht, um Karriere zu machen. Warum kam er denn? Dieser Frage bin ich nochmal nachgegangen. Was war seine Motivation, trotzdem zu kommen? Und lass uns da nochmal etwas drüber nachdenken. Von Jesus oder von Gott lesen wir in Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen. Seine Motivation, Gottes Motivation, war Liebe. Deswegen tut Gott etwas. In Galater 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wir lesen dann nochmal in Lukas 19, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Was ist denn verloren? Durch Adam und Eva ist die Gemeinschaft mit Gott zerstört worden. Und Gott sendet aus Liebe seinen Sohn, damit er das wieder begradigt, damit die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich ist. In Philipper 2 heißt es dann, Jesus war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, haben wir gerade schon darüber gesprochen, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja am Tod am Kreuz. Ich habe mir die Frage gestellt, war Jesus nur gehorsam oder liebte er uns auch? Darüber können wir noch nachdenken. War das Kommen auf diese Erde die Idee Gottes und er hat jetzt seinen Sohn dafür gebraucht und Jesus hat das getan, so Dienst nach Anweisung, oder hat Jesus uns auch geliebt? Das ist mal eine interessante Frage, oder? Vor 2010, einige werden sich ja vielleicht wiedererkennen, waren wir mit der Jugend nach Moldawien unterwegs. Und ich weiß, in der Nacht, da haben wir genau diese Frage diskutiert. Licht im Bus angemacht und unsere Bibel rausgeholt und haben genau darüber diskutiert. War Jesus nur gehorsam oder hat er uns auch geliebt? Und wir haben damals schon die Antwort gefunden. Und wir lesen zum Beispiel in Epheser 5,21, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Hier wird geschrieben, Jesus Christus liebt seine Gemeinde und er hat sein Leben für uns gegeben. Noch eine bessere Stelle in Johannes 15, Vers 9, hier wird also Liebe und Gehorsam zusammengebracht. Hört doch mal, was hier genau steht. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Liebe und Gehorsam ist wie irgendwie so ein Paket. Das kann man gar nicht auseinander pflücken. Wie ein Guss. Und darf man nicht und kann man hier nicht, wenn man diese Stellen hier lesen, irgendwie gegenseitig aushebeln. Der Gedanke ist mir sehr wichtig geworden. Vers 10, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche, in seiner Liebe bleibe. Bei Trauungen gebe ich dem jungen Pärchen manchmal so diese Fragen oder diese Aussagen zum Nachdenken. Ja, die sitzen ja dann bei der Trauung und ja, hören zu und ist etwas Schönes und was Tolles und neuer Start zu zweit. Und dann frage ich ihn, sie, welchen Satz würdest du vorziehen? Wir können ja mal gemeinsam darüber nachdenken. Wir lieben uns und deswegen heiraten wir. Oder wir heiraten, deswegen lieben wir uns. Welcher Satz trifft eher zu? Und wir merken, das kann man doch gar nicht auseinanderhalten, oder? Irgendwie gehört das doch zusammen. Liebe plus Gehorsam gibt Liebesgehorsam. Leben nach Gottes Maßstäben, Leben in Hingabe. Gehorsam plus Liebe ist Gehorsam aus Liebe, auch Leben Gottes Maßstäben, auch Leben in Hingabe. Fazit, was war die Motivation seines Kommens? Jesus kam aus Liebe zu uns und das wurde ihm im Gehorsam sichtbar. Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Ganz interessanter Gedanke. Vielleicht hört sich Gehorsam nicht so positiv an, aber es geht gar nicht zu trennen, wenn wir das hier uns mal anschauen. Ich dachte noch an Petrus. Hat Petrus Jesus geliebt? Wenn dich alle vernachlässigen oder wenn alle dich verlassen, ich werde dir nachfolgen. Und er beweist irgendwie seine Liebe, indem dass er den Soldaten das Ohr abhaut. Und er folgt Jesus. Er sagt, ich bin anders. Und dann, wissen wir aber, er hat ihn dreimal verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne den überhaupt nicht. Und als Jesus ihn dann wieder begegnet nach der Auferstehung, davon lesen wir in Johannes 21, dann fragt Jesus, Simon, des Johannes, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jesus arbeitet nicht mit Vorwürfen und sagt, wie konntest du bloß? Du willst mir vielleicht einen erzählen? Er fragt ihm nach dem Kern der Sache, nach der Liebe. Liebst du mich? Und Jesus oder Petrus sagt, ja, du weißt doch, ich liebe dich. Und wahrscheinlich hat er im Kopf gehabt, ja, ja, ich liebe, aber was habe ich gemacht? Dreimal fragt Jesus und sagt, dann weide meine Lämmer, dann tu etwas. Er gibt ihnen einen Auftrag. Liebe und Gehorsam führt zum Tun. Liebe hat etwas mit Hingabe zu tun. Und das lesen wir auch nochmal in den nächsten Vers. 1. Johannes 3, 18, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten. Bla, bla, bla. Wir können viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Jesus sieht unser Herz und er sieht, ob ich ihn liebe oder nicht. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, mit der Zunge, sondern mit der Tat und Wahrheit. Und vielleicht ist ja an dieser Stelle auch die Frage erlaubt, dass wir uns mal fragen, jeder für sich ganz alleine, wie sieht es mit meiner Liebe aus? Diese Frage kann nur jeder für sich beantworten. Jesus kam aus Liebe und das äußerte sich im Gehorsam. Jesus kam, um zu bleiben. Warum musste er bleiben? Sein Kommen war doch eine super Motivation. Und als er das alles erlebte, warum blieb er? Warum haute er nicht wieder ab wie diese Familie? Was war sein Auftrag? Johannes 19, 30, als Jesus davon genommen hatte, die Situation ist, Jesus hängt am Kreuz und trägt der Schuld der ganzen Welt und er ruft aus und sagt, ich habe Durst. Und dann wird ihm Essig gereicht. Und dann heißt es, als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, es gibt keinen Satz auf der ganzen Erde, in der gesamten Menschheitsgeschichte, der von größerer Bedeutung wäre als dieser Satz. Es ist vollbracht. Schlägt man ein griechisches Wörterbuch auf, erfährt man, dass das mit vollbracht übersetzte Wort Teleo auch mit vollendet, ausgeführt, erfüllt und bezahlt wiedergegeben werden kann. Allein diese Übersetzungsmöglichkeit eröffnet uns ein Panorama an Bedeutungen des Auftrags unseres Herrn. Es ist vollbracht. Die Trennung zwischen Gott und Mensch ist wiederhergestellt. Sein Leben hat auf der Erde ist vollendet. Die Rettungsaktion Mensch ist ausgeführt. Die Vorhersagen im Alten Testament und in den Schriften haben sich alle erfüllt. Und wie wir schon in Kinderbotschaft gehört haben, er hat bezahlt. Er hat uns vom Marktplatz der Sünde freigekauft, indem er für uns mit seinem Blut bezahlt hat. Doch Jesus musste bleiben, um seinen Auftrag hier auf der Erde zu erfüllen. Weil er blieb, konnte er am Ende seines Lebens sagen, es ist vollbracht. Und dabei hat er an dich und mich gedacht. Er konnte wirklich sagen, ich habe fertig. Jesus kam, um zu bleiben, und er ging. Nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat, kehrte er nun in die Herrlichkeit seines Vaters zurück. Nach seinem Abstieg kam wieder ein Aufstieg. Was macht er jetzt beim Vater? Warum muss er jetzt gehen oder warum ging er? Ich möchte da nur ein paar Gedanken zu sagen. Er musste gehen, damit Gott uns den Heiligen Geist auf die Erde sendet. Doch wenn der Vater den Ratgeber, Tröster, Beistand, Helfer als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, sagt Jesus, der in uns wohnt, der uns lehrt, der uns tröstet, der immer bei uns ist. Zweitens, er musste gehen, um uns im Himmel zu vertreten. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater uns für uns eintritt. Jemand erzählte mir die Tage, du, sagt er, ich bin schon so oft geblitzt worden, aber ich habe einen guten Anwalt. Und jedes Mal, wenn ich so ein Knöllchen kriege, dann bringe ich das erstmal komplett zum Anwalt. Ich habe da so eine Rechtsschutzversicherung. Der boxt mich meistens wieder raus. Als ich noch mehr mit Autos zu tun hatte, da hatte ich diese Frage immer wieder. Hast du nicht guten Anwalt? Weil Recht zu haben, Recht zu bekommen, sind ja zwei paar Sachen. Und sehr oft ist das doch eine gute Idee zum Anwalt. Heinrich, kannst du einen guten Anwalt empfehlen im Verkehrsrecht? Liebe Geschwister, ich kann den Anwalt Jesus für jede Frage empfehlen, mit bestem Wissen und Gewissen. Sein Fachgebiet ist nicht nur Verkehrsrecht, sondern Sozialrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht und darf ich auch mal sagen, in der heutigen Situation auch Corona-Recht. Zu ihm können wir kommen, ohne Termin. Bei ihm haben wir sowas wie eine Rechtsschutzversicherung ohne Selbstbeteiligung. Neben der Anwaltskanzlei hat er auch noch ein zweites Standbein, das gut funktioniert. Er baut Wohnungen. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Jesus kam, um zu bleiben, und er musste wieder gehen, damit wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind, der in uns wohnt, damit wir einen Anwalt bekommen, der uns vertritt, und um für uns Wohnungen vorzubereiten, weil er gesagt hat, er wird wiederkommen, uns abzuholen. Matthäus 26, 64, Christus sitzt jetzt auf dem Thron zu Rechten Gottes, von wo aus er das Reich Gottes regiert, und er wird wiederkommen, um die Welt zu richten. Und damit sind wir beim vierten Punkt und beim letzten Punkt. Heutzutage gibt es sehr viele sogenannte Endzeitprediger oder Propheten, die das Ende der Welt voraussagen. Vielleicht durch einen Kometen, der einschlägt, vielleicht durch einen Weltkrieg, durch Klima, durch Pandemien. In Zeiten des Internets werden diese Ideen schnell verbreitet. Und da sollten wir vorsichtig sein. Tatsache ist aber, dass die Menschen zur Zeit Jesu sich auch schon mit diesem Wiederkommen befasst haben. Tatsache ist auch, dass die Bibel darüber spricht, dass Paulus damals auch schon an diese Wiederkunft glaubte und Jesus erwartete, an die Entrückung glaubte. Als wir damals nach Deutschland wollten, vor 45 Jahren, da hat mein Vater gesagt, das lohnt nicht mehr, bleib doch hier, der Jesus kommt doch schon. Was willst du dich da auf der Reise machen? Die Menschheit, die Christenheit wartet auf die Entrückung, auf sein Kommen. Und die Bibel, die Prophetie umfasst so gut wie alle Bücher des Neuen und des Alten Testaments. Letzten Sonntag war Jürgen hier und hat uns ja die Adventpredigt gebracht. Und er hat damals auch gesagt, jede Kerze, die wir zu Weihnachten anzünden, erinnert uns auch an das Wiederkommen unseres Herrn. Die Menschen damals haben auf sein erstes Kommen gewartet, auf den Messias, auf die Errettung. Und jetzt warten diejenigen, die errettet sind, die dieses Evangelium, diese gute Botschaft angenommen haben, warten, dass sie abgeholt werden, dass wir auch dort sind, wo er ist. Wann wird das sein? Das ist die Frage. Und am besten hätte ich jetzt mal einen Termin genannt. Das wäre doch mal was. Vor einigen Jahren war ich auf einer Pastorenkonferenz in den USA. Unter anderem besuchten wir damals dort in Texas das Bibelseminar. Ich weiß jetzt nicht, wie viele genau Studenten da sind, aber ich meine weit über 1000. Da kann man dann so einen Bachelor der Theologie machen, dann Master, noch einen Master und einen Doktor machen. Und dort war, gerade als wir da waren, auch ein Gottesdienst für alle Studierenden. Der Prediger damals sprach über Apostelgeschichte 1, über die Himmelfahrt, wo Jesus gen Himmel fährt. Die Situation ist die, Jesus verabschiedet sich von dieser Erde vor der versammelten Mannschaft, sagt er zu ihnen, ich werde wiederkommen. Und seine Jünger stehen und schauen ihm zu und sagen, wann wirst du wiederkommen? Und Jesus sagt ihnen damals in Apostelgeschichte 1, Vers 7, 8 folgendes. Er sprach zu ihnen, und ich finde das hier harte Worte irgendwie. Da ist eine Frage da und er sagt ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seinem eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis nach Lichtenau und bis ans Ende der Welt, der Erde. Hat Jesus die Frage beantwortet? Ich glaube, er hat jedenfalls gesagt, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen. Und er hat es damals den Jüngern gesagt und ich glaube, dass wir auch so damit umgehen sollten. Jesus sagt eigentlich, der Zeitpunkt, wann es sein wird, hat euch eigentlich nicht wirklich zu interessieren. Ihr habt eigentlich was Wichtigeres zu tun. Und der Prediger damals hat den Studenten Folgendes gesagt. Hört endlich mal auf, euch akademische Titel anzuschaffen und euch darauf auszuruhen, sondern bewegt euren Hinter und macht euch auf den Weg, seine Zeugen zu sein. Da draußen gibt es noch so viele Menschen, die Jesus suchen. Macht euch auf mit dem passenden Werkzeug, mit dem Heiligen Geist hat Jesus euch schon bereits ausgestattet, also geht los. Verschwendet eure Zeit nicht mit herausfinden, wann er kommt, sondern geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Menschen. Denn ohne Jesus gehen alle verloren, ganz gleich, wann er kommt. Ich habe den Übersetzer nochmal gefragt, hat er das wirklich so gesagt? Walter Ristow war damals Übersetzer, der war damals zu der Zeit auch dort. Ja, sagt er, das hat er so gesagt. Bewegt euren Hinter. Ob Jesus noch vor der Trübsalzeit kommt, ob er nach der Trübsalzeit kommt, seine Gemeinde abzuholen, darüber gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen, Auffassungen. Aber interessant ist, dass alle diese Meinungen, Auffassungen haben etwas Gemeinsames. Und das ist das, er wird wiederkommen. Ich persönlich glaube und wünsche es mir vielleicht auch, dass Jesus noch vor der Trübsalzeit kommt. Mit Pfingsten ist das Zeitalter der Gemeinde angefangen, die Gnadenzeit. In dieser Zeit leben wir. Ich persönlich glaube, dass sein zweites Kommen, die Entrückung, uns allen bevorsteht. Und die Bibel sagt, wir sollen uns freuen, wenn ihr das seht. Es gibt welche, die glauben, dass Jesus erst in der Trübsalzeit kommt, in der Mitte oder am Ende. Es gibt auch Christen, die glauben, dass wir jetzt schon in dieser schlimmen Zeit, Trübsalzeit sind. Danach die Wiederkunft und danach das tausendjährige Reich und dann das ewige Gericht. Ich glaube, das ist egal, was wir an dieser Stelle wirklich denken. Und wichtig ist, dass wir wissen, Jesus kommt wieder. Und dass wir bereit sind zu seinem Kommen. Mit folgenden Fragen möchte ich die Predigt abschließen und einfach bitten, dass jeder für sich eine Antwort gibt. Bist du vorbereitet auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus? Hast du Jesus in deinem Herzen? Jesus fragt dich heute, so wie er Petrus gefragt hat, hast du mich wirklich lieb? Wenn ja, dann dürfen wir uns freuen, dass Jesus jetzt gerade dabei ist, für dich Wohnung zu bauen, die wir, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, fest reserviert haben. Und wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen. Jesus kam, um zu bleiben. Er ging, um wiederzukommen. Und er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Er kommt wieder. Bist du dabei? Amen.